So, Kimi.
Ach, so langsam müssen sie uns bezahlen, Freddy. So langsam müssen sie uns bezahlen. Es sei denn, wir schneiden wieder die Werbung für dieses Fastfood-Restaurant.
Es ist keine Werbung, wir haben auch keinen Namen genannt, keiner von uns beiden wird bezahlt.
Ja, aber ich habe doch gesagt, dass es golden ist und dass es nicht aus meinem das Fenster. Ich sehe es. Ich sehe einen Bogen, zwei Bogen.
Oh, jetzt sag's nicht so laut, sonst rieche ich es auch noch.
Oh, aber das finde ich nicht so geil. Der Geruch von dem Tim ist nicht so geil.
Ach doch, den Geruch finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Diese Folge riecht auf jeden Fall wirklich nach einigen Köstlichkeiten und Verlockungen. Das tut uns jetzt schon leid. Aber ihr könnt mithelfen, dass wir demnächst vielleicht geruchsfreiere Snacks haben, wenn ihr sie uns schickt. Aber mehr dazu hört ihr gleich in der Folge. Außerdem gucken wir darauf, wie man eigentlich Studien macht in Sachen Diabetes und die Forschungsprojekte in diesen Bereichen laufen.
Der Interviewpartner, der Manuel, der war natürlich spitze und wir waren mal wieder so.
Mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Typfrage, der Podcast mit mir, Freddy Schürheck, und mit Kim Stoppert.
Einmal, um die ganzen Verhältnisse hier klar zu machen. Die Freddy, die hat die Diagnose Diabetes Typ 1. Ich habe die Diagnose Diabetes Typ 2. Und am besten ist, wir machen nicht sowas wie, ah, diese Woche ist echt gut und so. Weil letztes Mal habe ich gesagt, oh, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Die Woche ist echt gut, alles super. Ja, und dann waren wieder alle Kinder krank. Dieser
Ach so,
Winter,
meinst
ne?
du, also wegen, ach so, die hat,
Ja, genau, ich
du
habe ja
hast
noch
gejinxt
gesagt,
quasi.
genau, ich habe ja noch gesagt, ja, das eine Kind hustet schon wieder, ich muss jetzt nicht, ne? Und ja, aus dem Husten wurde Fieber und dann mussten wir quer durch Deutschland zurückfahren und dann wurde auch noch gekötzert auf der Rückfahrt. Sorry für die Details und ja, und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe mich in den letzten paar Tagen nicht so wirklich um mein Diabetesmanagement kümmern können. Der Vorteil an Typ 2, weil man kann es auch mal liegen lassen. Nachteil ist natürlich, das rächt sich halt irgendwann, weil du musst dich eigentlich schon wirklich ständig kümmern. Ja. Also, ich habe ja so tolle Sportsachen wollte ich alle machen. Bauchexpress mit Klaus fiel aus. Und dann wollen sie alle mal nicht
War
schlafen.
Klaus krank oder was? Oder hast du
Nee, nee,
geschwänzt,
weil
weil du
das ist
keine
halt
Zeit
so, die
hattest?
Kinder schlafen nicht. Ne? Und ich kann meinen Mann halt nicht mit zwei nicht schlafenden Kindern alleine lassen. Die schreien hier alles, die sind total fertig und schreien hier jeden Abend, der vorbeikommt. Wenn sie könnten, würden sie auch noch aus dem Fenster krabbeln und dich anschreien.
Also ich war dafür sportlich unterwegs heute.
Ja?
Kimi, du musst jetzt mal, ich war sportlich unterwegs. Ich war nicht joggen.
Ach so.
Nein, das habe ich ja, also neulich, ich war, ein zweites Mal war ich schon joggen, aber ich glaube, das hatte ich letzte Folge schon gesagt. Ein drittes Mal habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Aber ich war Darts spielen.
Darts spielen. Ah ja, stimmt. Sag mal, nimmst du nicht irgendwie teil an?
Ja, ich bin als Gast eingeladen am Samstag beim sogenannten Köllepelli. Das ist sowas wie der Ellipelli in London, nur halt in ein bisschen kleiner, in Köln, ein Darts-Turnier. Und da hatte ich letztes Jahr einen Fernsehbeitrag drüber gemacht. Und dieses Jahr haben die mich angefragt, ob ich selbst mitmachen will als Kandidatin, weil es sind immer so Profis in Anführungszeichen da, also Leute, die sich ihren Platz wirklich erspielt haben. Und die kriegen dann halt immer, leider Gottes, also leider für sie, ein ansatzweise prominentes +1, was meistens nicht so sonderlich gut Darts spielen kann, mit dem sie dann aber antreten müssen.
Ja, und wie ist es da? Also, wie lief's?
Also ja, ich hatte jetzt heute mein Training, also das stand einem frei, ob man so einmal mit einem Profi auch dann trainieren will. Und ich dachte so, ja, also das bin ich, wer auch immer mit mir dann Samstag, das wird Samstag ausgelost, wer auch immer mit mir spielen muss, ich bin es ihm schuldig, dass ich vorher da jetzt einmal hingehe. Mein Klaus heißt Thomas, war auch sehr fordernd. Als erstes war er völlig irritiert, dass ich keine eigenen Darts dabei habe, also keine Dartspfeile. Ich sag, Thomas, aber dafür bin ich doch jetzt bei dir. Ja, aber wie spielst du denn am Samstag? Da bringst du dann welche mit. Ich sag, nee. Also ich dachte, das ist wie beim Kegeln oder wie beim
Ja,
Bowlen.
jeder kriegt halt so eine Kugel gestellt. Ich meine,
Nee, beim Dart ist
es
es
gibt doch auch so einen
anders.
Duo-Biathlon-Wettbewerb mit so Promis. Das ist doch immer auf Schalke gewesen. Ich glaube, die haben auch keine eigene Waffe, oder?
Ja, ich hatte keine eigenen Darts. Dann hat Thomas nach seinem schockierten Blick trotzdem versucht, irgendwie das Beste rauszuholen aus mir. Und man muss sagen, es lief phasenweise, lief es richtig gut. Und dann war es wie bei Dates, dann haben wir es immer gejinxt. Also gerade wenn er dann gesagt hat, boah, Freddy, das ist super. Und wenn du so wirfst, da könntest du Profi werden. Zack, danach zwei Dinger wieder völlig. Einer ist mir wirklich ist in der Wand stecken geblieben. Weißt du, die hatten da,
Ja,
wir waren in so einem Hinterzimmer von einer Kneipe.
klar.
Also durch so eine Kneipe durch musste man, die Kneipe natürlich leer, weil es war ja
Ja.
mittags. Und dann im Hinterzimmer von denen hatten die so eine ganze Wand voll mit Dartscheiben. Und da machen die auch immer Darts-Training mit Jugendlichen und so, eigentlich ganz schön. Die Jugendlichen kamen auch irgendwann und haben dann gesehen, wie schlecht ich werfe. Naja, und einer war aber mein Highlight. Einer ist mir von der Scheibe direkt runtergeflogen, weil ich nicht richtig getroffen habe, und ist dann so in den Gummiboden rein. Mhm. Und stand dann aber senkrecht im Boden.
Was hat das jetzt mit deinem Zucker gemacht? Wir wissen ja, du neigst zur Unterzuckerung, deshalb bist du sehr vorsichtig beim Sport. Was hat das denn jetzt mit deinem Blutzuckerspiegel gemacht?
Also auf jeden Fall habe ich jetzt schon Muskelkater, muss ich sagen. Und es ist erst ein paar Stunden her, da sagte Thomas aber auch, das kann leicht passieren. Also mein rechter Arm ist jetzt schon lahm. Blutzucker, weiß ich nicht, Handy war gerade aus und jetzt braucht er immer 100 Stunden, bis er mich wieder findet. Muss ich gleich mal gucken, aber... Ja, also es wird nicht so sonderlich viel ausgemacht haben. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und die paar Mal, die ich geil getroffen habe, war ich dann auch richtig stolz. Und dann war Thomas natürlich dann auch irgendwann angestachelt und sagte dann, boah Freddy, wenn du jetzt jeden Abend übst bis Samstag, dann wird das richtig gut. Aber ich habe gar keine Zeit, die nächsten Tage zu üben und ich habe auch keine Dartscheibe und selbst wenn ich eine Scheibe hätte, ich habe keine Pfeile.
Wie wir jetzt alle festgestellt haben, du hast gar keine Darts.
Aber an sich irgendwie ganz, also war schon spaßig, muss ich schon sagen. Hat man ja irgendwie manchmal so in der Kneipe oder so mal gespielt, aber jetzt auch irgendwie, wir hatten dann so eine App, die für uns dann auch gezählt hat und dann haben wir so gegeneinander gespielt. Eine Runde habe ich sogar kurz zweimal geführt. Und dann war Thomas, glaube ich, hat er an seiner eigenen Karriere gezweifelt und dann habe ich es aber alles wieder eingerissen.
Ja, ich hab's jetzt geschafft. Ich war beim HB1C-Check tatsächlich letzte Woche und ich wollte eigentlich nur rein Check machen und da raus, so schnell, so kurz vor der Arbeit. Und dann sagt sie, ja, nö, ist doch hier noch Urintest kriege ich auch von Ihnen und Blutdruck müssen wir doch messen. Und da, ich hatte das voll ignoriert, beziehungsweise vergessen, dass ja Anfang des Jahres bei mir immer so der ganze Check einmal gemacht wird, den meine Hausärztin so macht. Ja, Termin habe ich morgen früh, ich bin gespannt. Es schwankt ja die ganze Saison quasi bei mir immer so. Jetzt auch diese Woche wieder, ne? Abends immer so, denke ich mir immer so, boah, jetzt brauche ich einen Schokoriegel. Jetzt geht's nicht mehr. Aber mittags dann doch hin und wieder mal was sehr Gesundes, abends mal was sehr Gesundes, Brot gebacken, die Woche dann doch geschafft. Aber trotzdem, es schwankt. Wirklich. Ich habe jetzt schon Bock, zum großen M zu laufen. Es strahlt nicht. Ich guck hier aus dem Fenster.
Ach, ja, und ihr habt es halt vor der Tür.
Genau, und halt jetzt schon Eis. Jetzt Sonneneis.
Ja, das ist halt das Ding, wenn man es in der Nähe hat. Ich war ja wirklich die letzten Wochen eigentlich dann wieder zuckertechnisch ganz gut unterwegs. Jetzt war mein Freund letzte Woche Freitag für uns beide einkaufen, weil er jetzt die ganze Zeit auch nicht da ist, hat er den Kühlschrank, sagte er so süß, extra voll gemacht für mich. Und natürlich auch die Süßigkeiten-Schublade. Und was hat er gekauft? Den ganzen Shit, den ich mir eigentlich nicht kaufe, weil ich damit nicht irgendwie, ich kann das nicht gut berechnen, also so Gummibärchen-Scheiße und sowas. Esse ich ja eigentlich nicht mehr so, einfach weil ich da mich immer verrechne. Und ja, jetzt esse ich es natürlich, ne? Jetzt ist er nicht da und jetzt esse ich da den ganzen Mist und das ist so ein bisschen.
Ja, ich war die Tage auch wieder, kennst du diese Zimtschnecken, wie nimmt man das?
Diese Franzbrötchen?
Nee, Zimtschnecken, Franzbrötchen sind ja quasi Croissants mit Zimt im Blatt.
Die sehen aus wie Zimtschnecken, auf denen man aus Versehen gesessen hat.
Nee, ich rede, so. Zimtschnecke sind diese eckigen. Genau. Es gibt ja diese eckigen und es gibt ja diese Kette. Kette war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Kennst du die?
Ja.
Boah. Diese Fetten, wo dann auch obendrauf so Bueno-Creme und so. Letztens habe ich mir die geholt, das gegessen, dachte, boah, viel zu süß. Und was mache ich, Depp?
Holst du
was mache ich, Depp? Diese Woche sind wir vorbei und ich hole am Ende. Ja, es ist einfach viel zu süß. Der Teig ist richtig geil, aber dieses obendrauf, dass das so eine fette Masse ist, müsste eigentlich nicht sein und ich falle jedes Mal. Wie dumm muss man sein?
Vielleicht können wir ja so mal gerade sammeln, Leute. Kleine Zwischensnacks, wo ihr sagt, das ist Hammer, das macht bei mir gar nichts aus. Damit man irgendwas Geiles zu Hause hat, worauf man sich freut. Weil ich bin ja bei dir. Man will sich mal was gönnen. Man hat so viel gearbeitet oder so viel Stress mit der Family oder sonst was. Und dann will man auch mal was Schönes aus dem Kühlschrank holen. Deswegen schreibt uns gerne mal über Instagram typfrage_der Podcast.
Ich hätte tatsächlich was. Könnte sogar meine Dia-Empfehlung sein.
Typfrage, Tipp.
Man macht einfach nur Parmesan auf dem Backblech. Und dann machst du da so dünnen Zwiebelscheiben drauf und dann kommt das einfach bei 180 Grad im Backofen, bis der Käse gut geschmolzen ist. Dann holst du es raus, lässt den Käse hart werden und dann hast du auch so Parmesan-Chips mit diesem Käse oben drauf.
Okay, das ist natürlich auch ganz geil.
Mit den Zwiebeln oben drauf. Das ist echt gut. Das habe ich am Wochenende tatsächlich auch geschafft. Das ist auch schnell vorzubereiten, auch mit Kindern. Und du kannst diesen Käse halt auch mit Gewürzen so ein bisschen.
Gut, wo wir jetzt gerade schon beim Dia-Tipp der Woche sind, ich habe auch noch einen. Und zwar wiederum dann ein bisschen was Sportliches, um den ganzen Schlägereien vorzubeugen, beziehungsweise nachzubeugen oder wie auch immer. Ich habe entdeckt, dass es einen Dia-Cup gibt in Düsseldorf in Sachen Tischtennis. Mhm. Das ist ein Tischtennisturnier für Menschen mit Diabetes, egal ob Typ 1, Typ 2 oder auch Typ F. Da kann jeder mitmachen. Das ist am 14. und 15. Juni und das ist in Kooperation mit Borussia Düsseldorf, dem Deutschen Diabeteszentrum und dem regionalen Innovationsnetzwerk Diabetes. Ja, ist tatsächlich schon der dritte Dia-Cup, könnt ihr ja mal googeln. Die Teilnahme ist kostenlos und es ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz geiles Event, um sich zu vernetzen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir ja schon oft angesprochen haben. Falls ihr mal denkt, ey, ich will vielleicht auch nochmal andere Menschen mit Diabetes kennenlernen oder einfach mal ein bisschen mehr Erfahrung austauschen oder meine Erkrankung von einer neuen Seite kennenlernen, dann ist der Dia-Cup vielleicht was für euch. Und vielleicht läuft das ja ähnlich wie bei mir mit dem Darts. Ihr trainiert vorher eine Stunde, vielleicht an irgendeinem Schulhof, bei irgendeiner Tischtennisplatte und danach seid ihr Profi. Ich meine, ich bin jetzt nach der einen Stunde Darts, ich bin mir sicher, ich gewinne am Samstag im Curly Paddy. 180!
Kann man das im Stream gucken? Kann ich mir das geben?
Nein, zum Glück
Schade.
Nicht. Also ich glaube nicht.
Schade, Freddy.
Ich werde ja, dafür sorgen, dass das nicht gibt.
Ich habe auch was Kleines vorbereitet für das Thema dieser Folge. Und zwar ist das Thema dieser Folge ja, wir wollen so ein bisschen Studien uns anschauen, beziehungsweise wollen wir mal schauen, wie läuft eigentlich so eine Studie ab? Ich habe dann mal geschaut, was gibt's eigentlich für Studien? Wir haben ja schon mal gesagt, dass die Digas-App Glucura, die ich auch mal genutzt habe, da kann man sich für eine Studie bewerben. Und es gibt noch eine andere Digas-App, die nennt sich Covivio. Da könnt ihr euch auch noch für eine Studie melden. Das habe ich nämlich jetzt auch mal gemacht. Und zwar habe ich mich da beworben und habe direkt eine Mail bekommen und muss jetzt einen 20-minütigen Test quasi ausfüllen. Und dann werde ich eingeteilt, entweder in die Kontrollgruppe, dann passiert nichts. Dann mache ich, glaube ich, 3 Monate lang, mache ich einfach genauso weiter wie bisher und bekomme danach die App. Ja? Und wenn ich aber in die Testgruppe komme, dann bekomme ich die App und ich bekomme so einen Freestyle Libre Sensor und dann wird halt geguckt, wie sich die App bei mir auswirkt. Genau, da bleibe ich dran. Wenn ich hier Tester werde, sage ich euch natürlich Bescheid, ne? Also hier Studienobjekt so. Ich habe aber auch mal geguckt, es gibt bei Diab Info gibt es eine kleine Übersicht, was für Studien es gibt und wo ihr euch noch melden könnt. Es gibt zum Beispiel gerade aktuelle Studie Diabetes Typ 2 und Adipositas, also sehr schweres Übergewicht. Und dann wird auch geguckt bei der deutschen Diabetesstudie, wenn man im ersten Jahr seine Diagnose ist, also egal ob Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, dann könnt ihr da teilnehmen und ihr werdet da registriert. Und nach 5 Jahren wird geguckt, was habt ihr denn schon für Folgeerkrankungen oder für Auswirkungen von eurer Krankheit gemerkt. Und nach 10 Jahren wird wieder geguckt. Also die beobachten euch 10 Jahre, was nach der Diagnose passiert. Aber ihr müsst, wie gesagt, die Diagnose darf noch nicht so lange her sein. Genau. Und da könnt ihr euch mal bei Diab Info ein bisschen durchklicken, falls ihr Bock habt, auch mal an so einer Studie teilzunehmen.
Auch für diese Folge haben wir natürlich wieder einen Experten für euch zu Gast, und zwar Manuel Eichenlaub, Wissenschaftler von der Universität Ulm im Bereich Diabetes-Technologie.
Wir haben es ja hier schon ganz oft gehört, Menschen, die im Bereich Diabetes sich engagieren, arbeiten, forschen, die sind selbst meist davon betroffen. Du hast auch Typ 1 Diabetes. War das der Grund, dass du dich mit Diabetes-Technologie-Forschung befasst?
Ja, das kann man eigentlich schon so sagen, dass das die Hauptmotivation war. Mein Abitur war nicht gut genug für das Medizinstudium. Also dachte ich, okay.
Dann du machst was mit Mathe, was ja viel einfacher ist.
Studiere ich mal, ich habe Medizintechnik studiert, aber schon direkt mit dem Hintergedanken, okay, ich hatte damals schon eine Insulinpumpe, kannte schon die CGM-Systeme. Dann dachte ich, okay, wenn ich Medizintechnik studiere, dann habe ich eine Chance, da später dann auch dran zu arbeiten.
Aber hast du auch irgendwo in deinem Leben eine Grenze, wo du sagst, da möchte ich dann aber jetzt auch nichts mehr mit Diabetes zu tun haben? Also bei Kim und mir zum Beispiel war es am Anfang so, als wir beide die Diagnose bekommen haben, 2017, haben wir damals schon überlegt, ob wir einen Podcast machen oder nicht. Dann waren wir aber beide noch, oder beziehungsweise ich war vor allen Dingen so, dass ich gesagt habe, nee, ich habe schon den ganzen Tag den Diabetes, dann will ich mich jetzt nicht noch irgendwie abends auch noch so halb wissenschaftlich, halb journalistisch damit auseinandersetzen müssen. Jetzt machen wir es doch und das machen wir natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Und es ist ja auch immer eine Bereicherung, weil man eben für sich und sein eigenes Management was mitnimmt, weil man sich mit anderen irgendwie vernetzen kann aus der Community, die man eben so aber vielleicht im Alltag sonst nicht treffen würde. Also es ist irgendwie so, hat seine Vorteile, hat aber eben auch seine Nachteile. Wann ist bei dir die Grenze erreicht, wo du sagst, und jetzt will ich auch nichts mehr von Diabetes hören?
Ja, also die Grenze ist da mehr oder weniger mit dem Feierabend erreicht. Also wenn ich ja den ganzen Tag über Diabetes nachdenke, wenn es auch nicht mein eigener Diabetes ist, also das kann man irgendwie sehr gut, wie sagt man, so separieren voneinander. Also ich kann quasi den Tag über, kann ich den ganzen Tag über Hypoglykämie nachdenken, aber dann nicht merken, wie ich selbst in eine Hypo rutsche. Ja, kommt öfters vor. Aber trotzdem ist es dann so, dass am Ende des Arbeitstages dann für mich dann doch ein bisschen Schluss ist, sodass ich sage, so jetzt mache ich irgendwas anderes oder jetzt möchte ich über irgendwas anderes nachdenken. Und dann, genau, ist dann auch gut für mich.
Schön, dass du gerade über die Hypo redest, weil dein Hauptaugenmerk bei deiner Forschung und deinen Arbeiten liegt ja tatsächlich auf solchen Glukosemessungen. So ganz viele Kurven und so was. Ne? Du hast unter anderem bei einer Arbeit mitgearbeitet. Da war auch das Forschungszentrum Bern mit dabei. Über die haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen. Ihr habt die CGM-Systeme ein bisschen unter die Lupe genommen. Ihr habt FreeStyle Libre, Dexcom und das Medtronic Simplera getestet. Also habt ihr da jetzt so einen Testsieger herausgefunden oder wie lief das?
Ein Testsieger möchte ich jetzt nicht ganz so benennen. Ich muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich natürlich versuchen muss, so gut wie es geht, neutral zu sein. Aber im Großen und Ganzen haben die Geräte von Abbott und Dexcom gut abgeschnitten. Sehr gut, kann man sogar sagen. Und das Gerät von Medtronic war im Allgemeinen ein bisschen schlechter. Wobei es auch Aspekte gab, wie zum Beispiel gerade die Erkennung von Hypoglykämien, wo das Medtronic-Gerät ein bisschen besser war. Mit dieser Studie wollten wir eigentlich zeigen, wie funktionieren die Geräte, wenn man sie direkt miteinander vergleicht. Also so eine Studie gab es vorher nicht. Und was wir auch machen wollten, ist, die Systeme während dem Test ein bisschen mehr, ich sag mal, reizen, also ein bisschen mehr an die Grenzen der Systeme zu gehen. Ein bisschen, sagen wir mal, die Bedingungen, die wir hergestellt haben, einfach ein bisschen, ja, ein bisschen aggressiver zu machen. Da muss ich vielleicht mal gerade ein bisschen ausholen und erklären generell, wie so ein Test eines CGM-Systems abläuft.
Ja, mach das gerne. Nimm uns mal da ein bisschen gedanklich mit,
Ich
weil,
habe
wie du
jetzt,
es dir vorstellen
ich,
kannst, wir haben es noch nie gemacht.
genau, weil ich
Genau.
habe jetzt gerade so eine Versuchsperson da rumlaufen, die überall Sensoren am Körper hat.
Genau. Die Personen kommen zu uns, ans Institut und kriegen dann jeweils einen Sensor. Der drei Hersteller an den Armen, in dem Fall war es, also sie tragen dann drei Sensoren gleichzeitig. Glücklicherweise kann man dann auf einem Handy alle drei Apps installieren, sodass die Leute auch nur ein Handy mit sich rumtragen müssen. Aber ja, die Alarme, zumindest die ganzen Alarme, die kann man dann nicht ausstellen. Das heißt, da kommt es dann schon öfters zu relativ viel Gebimmel, aber das mussten die Probanden dann halt irgendwie aushalten. Ja, aber sagen wir, die Idee der Messgenauigkeit ist ja zu gucken, wie gut ist die Glukose, die ein CGM-System anzeigt, also der Wert, der angezeigt wird, im Vergleich zu einer Referenzmessung. Und für CGM-Systeme, obwohl die ja eigentlich nicht direkt im Blut messen, sondern der Sensor, der sitzt ja im Unterhautfettgewebe und misst im Unterhautfettgewebe die Glukosekonzentration, trotzdem möchte man ja oder zeigt der Sensor einen Wert an, der Konzentration im Blut sehr ähnlich sein soll. Deswegen ist die Vergleichsmethode auch immer eine Messung im Blut. Da machen wir sogenannte In-Clinic-Sessions, heißt es. Das bedeutet also, über den Studienzeitraum von 2 Wochen haben wir die Leute an 3 verschiedenen Tagen zu uns ans Institut eingeladen und dann machen wir einen Zeitraum von 7 Stunden hochfrequente Messungen im Blut. Also hochfrequent bedeutet über 7 Stunden lang alle 15 Minuten eine Messung. Genau.
Okay.
Genau. Und das bedeutet dann, in dem Fall hatten wir auch die kapilläre Messung dabei. Das heißt also, die Leute mussten sich dann wirklich alle 15 Minuten auch in den Finger stechen. Das sind dann so um die 30 Stiche über diesen sieben Stunden Zeitraum. Ja, es
Wie
ist.
sahen die Finger hinterher aus? Sag ehrlich, Manuel.
Ja, also ich sag mal so, die Probanden, die zu uns kommen, die sind es schon so ein bisschen gewöhnt. Aber ja, die Finger sehen natürlich ein bisschen ja, mitgenommen aus, sage ich mal so. Aber was wir gleichzeitig auch machen, ist, wir nehmen venöses Blut ab über einen Katheter, den wir einmal legen. Also da muss man einfach nur immer dann anzapfen und kann das Blut rauslassen. Genau, das machen wir auch gleichzeitig, sodass man die Glukose im venösen Blut und im kapillären Blut messen kann, weil da so ein bisschen Da gibt es Unterschiede einfach. Das physiologisch ist die Konzentration da einfach ein bisschen unterschiedlich. Ja, jetzt komme ich zurück auf das mit dem, was ich gemeint habe, wir reizen die Glukose, die CGM-Systeme so ein bisschen, ja. Also wenn man jetzt über die 7 Stunden einfach den Blutzucker konstant hält, dann ist es ja irgendwie, sind die Ergebnisse der Studie wenig
Ja, das
aussagekräftig,
dachte ich nämlich
einfach
auch gerade.
weil.
In meinem Kopf habe ich mir gerade vorgestellt, da liegen dann eure Probanden irgendwie 7 Stunden lang auf so einer Liege und werden immer wieder irgendwie dann da angezapft. Das bringt einem ja gar nicht so viel. Eigentlich will man ja wissen,
Genau.
wie reagieren die, wenn sie 3 Donuts gegessen haben oder wenn sie 1 Stunde Sport gemacht haben oder so. Und sowas habt ihr dann wahrscheinlich getestet.
Genau. Also das ist auch das, was unsere Studie so ein bisschen von dem hervorhebt, was die Hersteller gerne mit ihren CGM-Systemen machen. Es ist allgemein bekannt, dass wenn sich die Glukose schnell ändert oder sehr niedrig oder sehr hoch ist, ist die Genauigkeit nicht so gut. Ja? Aber die Hersteller haben natürlich ein Interesse daran, eine relativ gute Genauigkeit natürlich zu haben in ihren Systemen, aber auch mit einer relativ guten Genauigkeit quasi zu werben. Ich sag's mal so, relativ neutral. Und deswegen ist das, was die Hersteller in ihren Studien machen, vielleicht nicht ganz so fordernd. Also die machen schon niedrige und hohe Werte, aber die machen dann halt, da wird man dann, wenn man ankommt und ja, man das Ziel ist, irgendwie niedrige Werte zu machen, dann wird man irgendwie ganz langsam wirklich über 1, 2 Stunden von 100 auf unter 70 abgesenkt und bleibt dann so eine Stunde unter 70 und wird dann ja ganz langsam wieder aus der Hypo rausgeholt. Das ist halt einfach nicht die Hypo, wie man sie im Alltag so
Nee, und da muss ich
erkennt,
auch sagen,
sondern.
ich erinnere mich gerade, als meine erste Diabetologin mir damals einen Sensor empfohlen hat, hat sie tatsächlich auch gesagt, Frau Schilk, Sie müssen darauf achten, bei ganz niedrigen oder ganz hohen Werten ist die Zuverlässigkeit des Sensors nicht mehr so gut wie so im mittleren Bereich. Also der
Genau.
wird fehleranfälliger, je extremer es ist.
Genau. Und deswegen sagen wir halt, okay, wir machen ein bisschen mehr, wir nennen das mal Auslenkung, ja. Also die Leute kriegen ein Frühstück und dann halten wir bewusst den Bolus zurück, so ungefähr eine halbe Stunde, und dann steigen die Leute eben schneller an, gehen dann auch über 300 in die Richtung. Dann, wenn man dann den Bolus so eine halbe Stunde später gibt, dann kommen die so nach einer halben Stunde über 300 automatisch runter. Und dann forcieren wir wirklich einen relativ steilen Abstieg in die Hypoglykämie, weil eben das genau die Situation ist, wo man sich doch wirklich auf sein CGM-System verlassen möchte. Deswegen halten wir es eben für wichtig, genau solche Situationen in diesen Tests künstlich quasi zu erzeugen, um schauen zu können, wie genau funktioniert so ein
Ja.
CGM, wie gut ist das CGM-System genau in diesen
Und
Situationen.
was würdest du sagen, welches von den drei Systemen war tatsächlich da in genau so einer Situation dann eben zum Beispiel am zuverlässigsten?
Genau, da hatte genau in diesen Situationen nach unten, kann man schon sagen, das Medtronic-System doch am besten abgeschnitten in diesen Situationen. Das hatte generell im Vergleich zu den anderen Systemen, wir sagen da, einen negativen Bias. Das war also, hat einfach immer generell niedriger gemessen als die beiden anderen. Und dementsprechend war es beim schnellen Abfall dann quasi relativ genau auf der Blutglucose gelegen. Und die anderen, die waren so ein bisschen hinten dran. Also CGM-Systeme haben ja auch immer diesen Zeitverzug, diesen Timelag, der eben dadurch entsteht, dass sie nicht im Blut, sondern in der Unterhaut Fettgewebsflüssigkeit messen. Der Nachteil ist allerdings dann, dass man vielleicht mit dem Medtronic-System ein bisschen mehr Fehlalarme bekommt, ja, weil es eben ein bisschen zu niedrig misst. Das heißt, wenn man nicht ganz unter 70 geht, dann zeigt das CGM-System vielleicht eher schon unter 70 an. Und wenn man dann auch aus der Hypo wieder rauskommt, das machen wir dann natürlich dann auch. Also in dem Moment, wo die Leute dann wirklich die Hypo haben, dann intervenieren wir auch, dann kriegen die Leute was zu essen und dann holen wir die wieder raus. Und dann hat sich die Situation ein bisschen umgedreht. Also da sind dann die Geräte von Abbott und Dexcom sind dann ein bisschen, haben den Ausstieg aus der Hypo raus ein bisschen besser mitgemacht als das Medtronic-Gerät. Das war einfach ein bisschen länger unten.
Okay, also es hat alles so ein bisschen seine Vor- und seine Nachteile.
Genau.
Genauer kann man
Genau.
das bei euch mit Sicherheit nochmal nachlesen. Da würden wir euch nochmal
Genau.
einen Link in die Shownotes packen. Leute, dann könnt ihr da nochmal genau checken, wer sich wo wie verhalten hat. Abschließende Frage noch kurz für alle, die sich jetzt vielleicht denken, hey, finde ich total spannend, was Manuel da eigentlich alles so macht und forscht mit seinen ganzen Kolleginnen und Kollegen. Möchte ich auch mal gerne Versuchskaninchen sein. Sucht ihr immer noch Leute, wo man sich dann melden kann und dann selbst irgendwie, weiß ich nicht, das nächste Mal mit drei Sensoren verpflastert wird oder so? Also kann man sich bei euch da melden?
Genau, also ich arbeite für das Institut für Diabetestechnologie in Ulm. Wenn man das googelt, findet man da unsere Webseite. Und ja, wir führen eigentlich ständig verschiedene Studien durch und sind immer auf der Suche nach neuen Probanden, gerade mit Diabetes, genau.
Danke, Manuel. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal darüber unterhalten, was so die nächsten Gadgets sind für unsere Glukosemessung. Vielleicht werdet ihr von eurer Familie ja auch immer darauf angesprochen, ja, hier den Sensor hast du den auch und ich habe jetzt hier die Uhren und irgendwas im Auge kann man auch demnächst und überhaupt. Genau, darüber unterhalten wir uns mit Manuel in der nächsten Woche, weil der hat da ganz viele andere Studien noch mit seinem Team
Ja, und
gemacht.
ich finde es richtig gut, weil wir mit einigen Mythen da mal aufräumen, weil dieses Ding mit, ja, weil irgendwann wirst du doch einfach mit deiner Kontaktlinse Zucker messen können und hast du eigentlich die Uhr oder willst du die zu Weihnachten haben? Ich kann es auch alles nicht mehr hören. Deswegen ist das sehr gut, dass er da im Namen von uns allen in der nächsten Folge schöne Aufklärungsarbeit leistet. So, wir kommen noch kurz zum Schluss zu unserem Dia-Buddy der Woche.
Dia-Buddy-Alarm.
Das ist dieses Mal der liebe Felix. Der hat uns über Typfrage- der Podcast bei Instagram geschrieben. Das könnt ihr ja auch immer machen. Wie gesagt, gerne mit Anregungen, Folgenvorschlägen oder eben auch einfach mit eurer Diabetes-Story. Dann werdet ihr Teil dieses Podcasts hier. Felix schreibt: Hey, ihr zwei, ich bin begeisterter, jedoch nur jede zweite Folge Hörer. Da habe ich mich ehrlicherweise gefragt, warum nur jede zweite Folge?
Weiß ich nicht, vielleicht sind die Ungeraden besser als die Geraden, weiß
Felix, ich hoffe, es liegt an deinem Aberglauben und nicht an unserer Qualität, dass du nur jede zweite Folge hast. Und schreibt aber auch: Hörer seit Tag 1 und Typ 1 Diabetiker seit 8 Jahren. Er schreibt: Habt ihr schon eine Folge zu Diabetes und Kur gemacht? Na klar. Das war bei den ungeraden Zahlen, die du nicht gehört hast. Nein, Spaß, haben wir noch nicht gemacht. Und er schreibt: Und falls nicht, wäre das eine Idee für eine Folge demnächst. Sehr gute Idee. Ich schreibe das mal auf unsere Themenwunschliste. Von mir aus gerne zum Thema Vater-Kind-Kur oder auch nur zum Thema Vater-Kur. Viele Grüße, Felix.
Das kenne ich. Ich habe auch gar keinen Bock auf eine Mutter-Kind-Tour, sage ich euch. Ich brauche einfach nur eine Mutterkur.
Aber ich finde es auch eigentlich eine gute Idee. Das schreiben wir tatsächlich mal auf, dass wir das in einer der nächsten Folgen mal angehen. Aber ja, nächste Folge jetzt erstmal diese Mythen rund um Auge und rund um Uhr und euch allen bis dahin eine möglichst stressfreie Zeit. Kommt gut durch mit den heimlichen und den nicht ganz so heimlichen Snacks und wünscht mir alle viel, viel Glück, Leute, für die 180.
Genau, und wenn ihr neben der 180 einige Dinge mitnehmen wollt aus diesem Podcast, dann spricht bitte vorher mit eurem medizinischen Fachpersonal, denn wir sind keine Ärzte, keine Pfleger, keine Diabetesberaterin. Und genau, wenn ihr irgendwas ändern wollt, vorher nochmal mit dem richtigen Mediziner checken.
Ja, wir sind nur Kim und Freddy, Darts-Profis. Bis nächste Woche.
Ciao.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppard und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.